Thilo Sarrazin gibt keine Ruhe und stellt sein neues Buch vor. Deutschland schafft sich ab, heißt es, und es sorgt für Zunder in den Medien, in der Politik, in den Reihen der Bundesbanker. Eine These bei Sarrazin lautet, Intelligenz ist zu 50-80% vererbbar. Genetisch bedingt also. Die Psychologin Elsbeth Stern ist Professorin für Psychologie und Verhaltenswissenschaften an der ETH Zürich. Sie erforscht unter anderem, was in Schülerköpfen vorgeht. Guten Tag, Frau Stern. Thilo Sarrazin beruft sich auf Sie. Gehen Sie denn damit akkord?
Thilo Sarrazin hat einzelne Sätze genommen, er hat nicht die Argumentation verstanden und er hat auch überhaupt nicht verstanden, was die Psychologie unter Intelligenz versteht und wie man zu dem Intelligenzquotienten kommt. Und wenn man eben schon die Wissenschaft bemüht, sollte man sich auch die Zeit nehmen, sich in die gesamte Argumentation einzuarbeiten. Der erste Punkt ist, Intelligenz ist immer nur ein relativer Wert. Wir können immer angeben, wie stark weicht eine Person vom mittleren Wert ab, vom Durchschnitt. Und wir können deshalb gar nichts über die absolute Größe sagen. Deshalb ist der Satz, Intelligenz ist zu 50-80% angeboren, ein Unsinnsatz, mit dem kann man nichts anfangen. Korrekt müsste es heißen, 50% der Intelligenzunterschiede können nach heutiger Sicht auf Gene zurückgeführt werden. Und das macht einen großen Unterschied. Man muss nämlich wissen, wir haben zwar die Voraussetzungen für intelligente Leistungen in den Genen, das hat jeder Mensch, aber die müssen natürlich erst umgesetzt werden, damit man eben auch intelligentes Verhalten zeigt. So wie eben Pflanzen auch die in ihren Genen gespeichert haben, wie groß sie werden, können sie natürlich nur die genetisch vorgesehene Größe erreichen, wenn sie ausreichend gedüngt und gewässert werden und einen guten Standort haben. Also von daher ist der wichtige Punkt, alle Menschen bringen in ihren Genen Voraussetzungen für Intelligenz mit. Es gibt Unterschiede zwischen Menschen, wie gut diese Voraussetzungen sind, aber für alle Menschen gilt, sie können ihre genetisch vorgesehene Intelligenz, wenn man es so ausdrücken möchte, nur erreichen, wenn sie gute Bedingungen vorfinden. Gute Bedingungen, dazu gehört, dass man lesen und schreiben überhaupt erst lernt, denn Intelligenztests setzen voraus, dass man das gut kann.
Sie haben auch der Frankfurter Allgemeinen ein Interview gegeben und da haben Sie die Studien mit Zwillingspaaren angeführt. Was haben Sie da rausgefunden?
Also ich habe da gar nichts rausgefunden, dass ich erforsche auch nicht dazu, haben Sie richtig gesagt, mein Schwerpunkt ist ein anderer. Aber es gibt sehr große Studien inzwischen in den USA und auch in anderen Ländern, die vergleichen eineiige Zwillinge, die ja genetisch identisch sind, mit zweieigen Zwillingen, die sich genetisch nur so ähnlich sind wie Geschwister, also im Durchschnitt 50%. Aber eineige und zweieige Zwillinge haben natürlich eine vergleichbare Umwelt. Sie waren zur gleichen Zeit in der Gebärmutter, im Kreissaal, im Kinderzimmer, in der Schule. Deshalb ist ihre Umwelt eigentlich sehr viel ähnlicher. Man findet aber tatsächlich, dass eineige Zwillinge, die stimmen so gut wie perfekt überein im Intelligenzquotienten. Zweieige Zwillinge hingegen zeigen nur eine mittlere Übereinstimmung. Und dieses Ergebnis führt dazu, dass man den Einfluss der Gene auf die Unterschiede nicht leugnen kann. Denn die Umweltbedingungen bei eineigen Zwillingspaaren und zweieigen Zwillingspaaren sind ja gleich ähnlich, aber die Gene sind unterschiedlich. Das hat uns Psychologen überhaupt zur Annahme veranlasst, dass wir sagen, wir müssen akzeptieren inzwischen, dass eben die Gene auch zu den Unterschieden beitragen. Aber dieser Unterschied kommt natürlich nur zum Tragen, wenn die Menschen auch die Möglichkeit haben, ihre Intelligenz zu entwickeln. Wenn man die allerbesten genetischen Voraussetzungen mitbringen würde, um lesen und schreiben zu lernen, aber in eine Kultur kommen würde, wo es gar keine Schrift gibt, dann kann man mit diesen Genen nichts anfangen. Von daher können wir sagen, dass Menschen, die sehr gute Bedingungen hatten, wenn die nur einen mittleren Intelligenzquotienten erreichen, dann geben ihre Gene offensichtlich nicht mehr her. Sie hatten ja die Bedingungen, um alles sozusagen auszureizen, was ihre Gene mitbringen. Wenn Menschen, die keine guten Bedingungen hatten, nur einen mittleren Intelligenzquotienten erreichen, dann wissen wir einfach nicht, ob ihre Gene nicht mehr hergeben oder ob sie unter besseren Bedingungen einen höheren Wert erzielt hätten. Und allein das macht es natürlich schwierig, Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen im Intelligenzquotienten zu vergleichen. Und dieser unsägliche Vergleich von Muslimen oder Menschen aus südlichen Ländern mit Westeuropäern, der sagt natürlich, natürlich überhaupt nichts aus, denn unter anderem sind natürlich auch Leute nach Deutschland gekommen, das wissen wir, die nicht mal lesen und schreiben konnten. Und von daher ist es gar nicht sinnvoll, deren Intelligenz zu messen. Die sagt einfach nichts aus. Intelligenz kann man nur messen, wenn man wirklich auch die Möglichkeit hatte, sie zu entwickeln.
Wie ist es denn, wenn wir zum Beispiel zweieiige Zwillinge nehmen, kann es sein, dass die unterschiedliche Intelligenzen aufweisen und die dann auch noch von den Eltern abweichen? Also dass zum Beispiel der Intelligenzquotient bei den Eltern geringer ist und bei den Kindern höher oder auch umgekehrt?
Natürlich, völlig klar. Also die Gene spielen eine Rolle, das zeigen die Zwillingsstudien. Aber es ist nicht so, dass es ein Intelligenzgen gäbe. Man hat nicht mal einzelne Gene gefunden. Man geht davon aus, dass die Gene, die beteiligt sind, sehr weit verteilt sind über alle Chromosomen und dass eben dann bei der Bildung von Spermien, so wie wir es im Biologieunterricht gelernt haben, bei der Reifeteilung, bei der Bildung von Eizellen und dann nochmal bei der Befruchtung ganz, ganz viele Zufälle am Werk sind. Und Eltern, die beide vielleicht sehr viel Glück hatten bei ihrer eigenen Entstehung, wo also alles stimmte an Kombinationen, die können nicht erwarten, dass nochmal sozusagen so viel Glück dabei ist, wenn sie Kinder haben. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass hochintelligente Eltern weniger intelligente Kinder haben, als sie selbst sind, größer, als dass sie noch intelligenter sind. Natürlich ist es trotz bleibt es wahrscheinlich, dass hochintelligente Eltern auch überdurchschnittlich intelligente Kinder haben. Aber es ist zu unterscheiden zwischen der genetischen Bestimmung der Intelligenz für das Individuum und der Familienähnlichkeit. Eltern und Kinder zeigen nur eine mittlere Übereinstimmung und deshalb ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn weniger intelligente Eltern auch mal einen Überflieger als Kind haben und das Umgekehrte.
Also kann es auch sein, dass zum Beispiel jemand mit schlechten Deutschkenntnissen hochintelligent ist, das wird aber gar nicht bemerkt. Haben Sie da Erfahrungen?
Das ist natürlich ein ganz anderer Punkt, dass Menschen eben ihre Intelligenz nicht entwickeln konnten, weil sie eben nicht die Lerngelegenheiten hatten, so wie eben eine Pflanze an einem schlechten Standort nicht sich so entwickeln konnte, wie es die Gene vorsehen. Was die deutschen Kenntnisse angeht, es gibt im Prinzip natürlich die Möglichkeit, die nichtsprachliche Intelligenz zu messen. Da muss man die ist völlig unabhängig von der jeweiligen Sprache.
Ist das die emotionale Intelligenz?
Nein, die nichtsprachliche Intelligenz, dort hat man einfach Tests, wo man räumlich-visuelle Muster erkennen muss. Man muss also nicht über Sprachkenntnisse verfügen in der jeweiligen Landessprache und kann es trotzdem einsetzen. Aber auch hier gilt, dass man diese Kompetenzen, die man braucht, nur entwickeln konnte, wenn man eben ja gelernt hat, mit Papier und Bleistift umzugehen, wenn man in der Schule häufig Denkaufgaben hatte und so weiter. Also man braucht die Schule, man braucht eine Wissensgesellschaft, um die Intelligenz zu entwickeln.
Ihr Buch heißt, was Sie mit jemand anderem zusammen geschrieben haben, Lernen macht intelligent. Also das heißt ja quasi, ich kann was tun.
Ja, das gilt für jeden. Für diejenigen, die von den Genen nicht so gut, die eben nicht so gut genetisch ausgestattet sind, die können etwas tun, um das eben, was sie haben, zu entwickeln. Und diejenigen, die sehr gute genetische Voraussetzungen mitbringen und die nicht in Intelligenz umsetzen durch Lerngelegenheiten, die haben gar nichts davon.
Kann man denn als Erwachsener überhaupt noch was nachholen, wenn man als Kind solche Defizite erfahren hat? Kann ich da noch was ändern oder gibt es ein Alter, ab dem man einfach nichts mehr tun kann und Pech gehabt hat?
Da werden auch viele Mythen verbreitet. Man muss eben unterscheiden, ob man wirklich sehr schlimme Erlebnisse in der frühen Kindheit hat, überhaupt keine Geborgenheit erlebt hat, niemand hatte, der mit einem sprach und somit also wirklich keinerlei Möglichkeit hat, das zu entwickeln, was man mitgebracht hat. Hier kann es sein, dass man lebenslange Defizite mit sich herumträgt. Aber auch da müssen wir gar nicht so pessimistisch sein. Es gibt Studien mit rumänischen weißen Kindern, die wirklich schlimmste erste Jahre erlebt haben. Und selbst hier finden wir, dass sie in der Intelligenz doch noch einiges aufholen können. Ich habe mal nachgefragt, ein Forscher, der das gemacht hat. Es war immerhin noch so, dass ein Kind, das eine ganz schlimme Kindheit hatte, einen Intelligenzquotienten von 125 erreicht hat, was recht viel ist. Das zeigt einfach, wir brauchen nicht die große Angst zu haben, dass die frühe Kindheit entscheidend ist. Aber es ist natürlich besser, wenn ein Kind jemanden hatte, der mit ihm spricht, wo er sich emotional geborgen fühlt, der mit ihm die Welt entdeckt. Das sind sind die Voraussetzungen für die Intelligenzentwicklung. Und es gibt inzwischen die Tendenz, übertriebene Dinge zu machen, schon mit den Säuglingen irgendwelche Fremdsprachenkurse zu machen, sie mit irgendwelchen Reizen zu bombardieren, die sie gar nicht verarbeiten können, weil das angeblich die Intelligenz fördert. Da wissen wir inzwischen, das ist bestenfalls harmlos. Wenn man Pech hat, wirkt sich sogar negativ aus.
Also Thilo Sarrazins These, dass immer weniger Intelligenz sich quasi in Deutschland breit macht, dafür müssen wir keine Angst haben.
Das ist ein anderer Punkt, den er ja nochmal sagt. Wenn die Menschen, die eben in der unteren Hälfte der Intelligenzverteilung sind, wenn die sich stärker vermehren, dann geht's abwärts. Und da würde man sagen, dadurch, dass eben ja doch so viele Faktoren eine Rolle spielen, welche Intelligenz jemand entwickelt, müssen wir da im Moment nicht Angst haben, dass das in großem Stile passiert. Wir haben viel größere Probleme darin oder damit, dass wir nicht allen Kindern die Möglichkeit geben, die Intelligenz, die ihre Gene vorgesehen hat, auch wirklich zu entwickeln in der Schule und so weiter.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Stern. Die Psychologin Elsbeth Stern ist Professorin für Psychologie und Verhaltenswissenschaften an der ETH Zürich und sie hat uns erklärt, was sie von einigen Thesen Thilo Sarrazins hält. Der meint, Intelligenz wäre zu 50-80% vererbbar.